Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 97. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Es ist 6.30 Uhr. Der Wecker klingelt. Du drückst auf Schlummern. Nur noch 5 Minuten. Dann beginnt der Tag mit Mails, Meetings, Terminen. Zwischendurch schnell etwas essen, vielleicht im Stehen, vielleicht aber auch gar nicht. Abends erschöpft ins Bett und morgen geht alles von vorne los. Kennst du das Gefühl, dass der Tag dir durch die Finger rinnt und du selbst dabei zu kurz kommst? Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon eine Pausetaste gewünscht hätte, weil gerade so vieles gleichzeitig abläuft, für das ich gerne mehr Zeit hätte. Zeit ist unser kostbarstes Gut und doch gehen wir so oft mit ihr um, als hätten wir unendlich viel davon. Dabei zeigt uns die Medizin ganz klar: chronischer Zeitdruck, Dauerstress und fehlende Pausen gefährden unsere Gesundheit. Aber was wäre, wenn wir lernen könnten, Zeit wieder als etwas zu erleben, das uns stärkt, statt uns auszubrennen? Genau das ist mein Thema, das auch mich immer wieder beschäftigt. Deswegen habe ich jemanden eingeladen, der weiß, wie das tatsächlich klappen kann.
Experte der Woche.
Heute schenkt mir Cordula Nussbaum ihre Zeit. Cordula Nussbaum gilt als führende Expertin im Bereich Zeitmanagement. Bereits als Teenager unterstützte sie Mitschüler als Mentorin dabei, ihre Ziele zu erreichen. Als Speakerin, Trainerin und Coach inspiriert und motiviert die langjährige Wirtschaftsjournalistin, heute Unternehmer, Führungskräfte, Angestellte und Freiberufler, ein Leben voller Glück und Zufriedenheit zu führen. Dabei vermittelt sie zum einen Know-how rund ums Zeitmanagement, zum anderen geht sie den Ursachen von Stress, Zeitnot und Demotivation auf den Grund. Und sie ist Autorin. Im Oktober 2023 eroberte ihr Buch Kopf voll, Hirn leer bereits in der Startwoche die Spiegel-Bestsellerliste. Ihr neues Buch, Die 1-Minuten-Strategie gegen mentale Erschöpfung, ist seit dem 24.09. im Handel. Ich durfte schon vorher mit ihr sprechen. Cordula, sehr schön, dass du dir die Zeit gefunden hast, dass wir uns heute unterhalten können.
Sehr, sehr gerne.
Du bist ja bekannt für deinen etwas anderen Blick auf Zeitmanagement. Was bedeutet für dich gutes Zeitmanagement jenseits von To-Do-Listen oder starren Plänen?
Ja, also ganz glasklar kann ich sagen, gutes Zeitmanagement ist höchst individuell und heißt für den Einzelnen, die Einzelne, wenn du das Gefühl hast, eine gewisse innere Ruhe zu haben, wenn du das Gefühl hast, Zeit zu haben für dich selber, für Hobbys, für deine Freunde treffen, also du einfach so, sagen wir, zufrieden durchs Leben gehst, dann hast du auf alle Fälle ein gutes Zeitmanagement. Also allein der Begriff ist ja bescheuert. Ja, wir können Zeit nicht managen. Aber so dieses Gefühl zu haben, ich hassle nicht, ich renne nicht immer irgendwie meinen Verpflichtungen hinterher, sondern so im Großen und Ganzen, das läuft, dann kannst du dir schon mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, super, wie auch immer du das machst, du scheinst es perfekt hinzubekommen.
Meist hat das Ganze ja einen persönlichen Auslöser. Was war es bei dir, dass du dich so intensiv mit dem Thema Zeit und Selbstorganisation beschäftigst?
Der Auslöser war eigentlich ganz witzig. Ich habe angefangen, Seminare zu halten für Freiberufler, für Kleinunternehmer, Thema Marketing. Marketing, Selbstmarketing, was kannst du tun, um dich gut zu positionieren, was kannst du tun, um höhere Honorare zu bekommen. Und ich habe da ganz viele Seminare gehalten und ständig kam dann die Aussage von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, ja, ich weiß ja, Marketing ist wichtig, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. So, und dann habe ich mir gedacht, ich möchte einfach den Menschen helfen, ich möchte, dass die sich die Zeit nehmen, sozusagen die Säge zu schärfen, die Axt zu schärfen, ja, nicht immer nur verbissen zu arbeiten, sondern sinnvoll an das Thema ranzugehen. Und ich wusste aber auch, so wie ich damals Zeitmanagement kennengelernt habe, ich habe in der Industrie gearbeitet, in der Marketingabteilung mit, du musst To-Do-Listen erstellen, du musst Pläne erstellen, du musst sie diszipliniert abarbeiten, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen wusste ich auch, ich stelle mich jetzt garantiert nicht hin und sage anderen Menschen, du musst To-Do-Listen machen, du musst Pläne erstellen, du musst einen leeren Schreibtisch haben, wenn es bei mir nicht funktioniert. Und das war so der Auslöser, dass ich mich mal reingefrickelt habe in dieses Thema Selbstmanagement, Umgang mit Zeit und Aufgaben. Und wo ich dann so mein persönliches Aha-Erlebnis hatte, dass Umgang mit Zeit und Aufgaben unglaublich viel damit zu tun hast, welcher Organisationstyp du bist, was so deine persönlichen Präferenzen sind. Und dann habe ich einen Zeitmanagement-Ansatz entwickelt, ich habe es damals genannt für kreative Chaoten, der halt weggeht von starren Listen, starren Plänen, der eben diese Flexibilität, Spontanität der Menschen mit einfängt und der auch jetzt heute total gut funktioniert in unserer dynamischen Welt, ja, wo ganz viele Berufstätige mir auch sagen, ja, ich kann mich in der Früh schon hinsetzen, kann mir irgendwie einen Plan erstellen, was ich gern machen will. So, und dann kommt das wahre Leben zur Türe rein und das, was geplant ist, mache ich ja eh nicht. Und dann sage ich, okay, dann knechte dich auch nicht mit Listen und Plänen, sondern pass wirklich dein Zeitmanagement, dein Umgang mit Zeit und Aufgaben auf deine Persönlichkeit an und aber auch auf deinen Alltag.
Hast du ein Beispiel?
Also ganz konkret, das Erste, was ich auch immer mache mit Coaching-Klienten, Klientinnen, Seminarteilnehmenden, erstmal zu gucken, wie tickst du, was ist dein Organisationsstil? Da gibt es bei mir auch auf der Website einen Selbstcheck, Gratis-Selbstcheck, wo du schon mal gucken kannst, bin ich eher so der Chaot, Systematiker. Und ich unterscheide da ganz grob vier Typen. Also der eine ist so der Igor Ideenreich, der Ideensprudler, der Ausprobierer. Die zweite ist die Hanni Herzlich, die Empathische, sehr Hilfsbereite. Das sind so die, die ich sehr liebevoll die kreativen Chaoten nenne. Und auf der anderen Seite habe ich die Systematiker, den Ottmar Ordentlich, ja, der viel Wert auf Ordnung legt, der Listenpläne liebt, Zero Inbox liebt, ja, und das auch wirklich super durchzieht. Und wir haben die Dr. Anneliese Logisch, die sehr viel Wert auf Details legt, auf Zahlen, Daten, Fakten, sehr nüchtern. Dann ist. So, das heißt, das ist so der erste Schritt, mir mal klar zu machen, in welcher dieser Welten schlägt mein Herz und jetzt konkret zu sagen, so, und wie möchte ich mich, meine Aufgaben organisieren? So, und wenn du jetzt zum Beispiel so ein Ottmar Ordentlich bist, ja, dann kommst du in der Regel auch super klar zu sagen, ich plane das, was ich machen will und ich ziehe das auch durch. Das klappt, wenn auch dein Alltag gut planbar, gut systematisch ist. Und da muntere ich dann wirklich, ja, nutzt die Tools aus dem klassischen Zeitmanagement, Thema Getting Things Done. Mhm. Ja, wirklich zu sagen, da ist eine große Struktur drin und ich liebe es, nach dieser Struktur zu arbeiten. Ich liebe Zero in E-Mail-Inboxing. Ja, ist genau das, was mir liegt. Dann bestärke ich das. So, wenn jetzt aber Menschen kommen und sagen, ja, super, ja, ich sitze dann immer da, mache meine Listenpläne und dann kommt trotzdem alles ganz anders. Da wäre schon mal ein ganz konkreter Tipp, wenn du dich eh nicht an dich hältst, nicht an das hältst, was du dir eigentlich vorgenommen hast, löse dich davon. Und kreative Chaoten, die dürfen zum Beispiel versuchen, viel Luft reinzuplanen im Sinne von Puffern in ich schaffe mir den Freiraum, dann spontan auf das anzuspringen, was daherkommt. Oder auch wo ich sage, Mensch, heute habe ich gute Laune, heute habe ich gerade viele gute Ideen, heute arbeite ich an einem Konzept weiter, auch wenn es eigentlich noch gar keine Dringlichkeit hat, aber hier mir diese Freiheit zu gönnen, statt mich mit irgendwelchen Plänen zu knechten.
Mhm. Ja, macht absolut Sinn. Du hast ja auch ein neues Buch geschrieben, was im September erscheint, die 1-Minuten-Strategie gegen mentale Erschöpfung.
Ja.
Inwiefern hat unser Umgang mit Zeit direkten Einfluss auf unsere körperliche und vor allem mentale Gesundheit?
Also es hat einen direkten Einfluss, also aus meiner Warte gesehen 100%, weil gerade wenn ich mir anschaue, wir leben heute in einer sehr schnellen Welt. Ja, Dinge passieren unglaublich schnell, Prioritäten ändern sich unglaublich schnell. Wir haben viele verschiedene Kommunikationskanäle. Ja, jeder von uns hat Mail, du hast Handy, du hast WhatsApp, du hast Telegram, du hast in vielen Unternehmen auch noch die Chatkanäle. Das heißt, von allen Ecken und Enden prasseln Infos auf uns ein und damit auch To-Dos. Ja, und das nehme ich schon ganz, ganz stark wahr bei vielen Menschen, dass sie sagen, allein wenn ich in der Früh schon meine E-Mails aufmache, ja, oder viele liegen im Bett, leider muss ich sagen, wäre auch schon mal ein konkreter Tipp, mach das bitte ab sofort nicht mehr. Am Handy liegt am Nachttisch, ja, vielleicht weil der Wecker auch drauf ist. Erster Griff, da bist du noch völlig schlaftrunken, du greifst nach dem Handy, so und bam, hast du schon die News dieser Welt, die Schreckensnachrichten dieser Welt, 108 WhatsApp-Nachrichten und das macht mental unglaublich viel mit uns. Zum einen, weil es einen Kopf, mental, kognitive Verarbeitung wirklich füllt. Ja, du musst dich mit diesen Themen beschäftigen. Plus für viele eben von uns auch allein dieses Gefühl, diese Flut irgendwie handeln zu müssen. Und das gibt es mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Studien dazu, ist messbar, dass das mentale Kraft kostet. Und wenn ich da nicht frühzeitig gegensteuere, ja, dann kommst du irgendwann mal so in eine mentale Erschöpfung rein, wo plötzlich Schicht im Schacht ist, Hirn überhaupt nichts mehr funktioniert, du Brain Fog hast, du dich nicht mehr konzentrieren kannst. Und das ist für mich so die Verbindung zum Zeitmanagement. Wie gesagt, der Begriff ist ja Schmarren, aber wirklich zu sagen, wie gehe ich mit mir, meiner Zeit, meinen Aufgaben um mental gesund zu bleiben, um lang gesund auch leben zu können und hier sehr frühzeitig zu gucken, wie kann ich die Dinge für mich so kanalisieren, dass es sich für mich gut anfühlt, mich mental, körperlich gesund hält. Das ist einfach das A und O.
Ja, ich habe das Gefühl, dass wir, wie du es beschreibst, auch keine Zeit mehr finden zum Regenerieren.
Ja.
Und die Erholung ist ja ein ganz wichtiges Thema.
Absolut.
Lass uns mal mit deinem Beispiel anfangen. Wie sollte man den Morgen beginnen? Weil ich glaube, viele haben das Problem, dass sie wach werden und dann gleich 100% unter Strom stehen.
Ja.
Und ob das dann die 108 WhatsApp sind oder die E-Mails oder der Slack-Kanal oder was auch immer.
Ja, also auch hier, ich mag es immer nicht so zu pauschalisieren, weil ich kenne auch Leute, die sagen, weißt du was, ja, mein Wecker ist auf dem Handy, dann wache ich auf, dann habe ich WhatsApp von meinen Kindern, von netten Leuten. Das ist für mich ein schöner Start in den Tag. Dann sage ich, mach weiter. Ja, alles, was dir gut tut, alles, was dir Kraft gibt, weitermachen. Wenn du aber merkst, eben allein schon in der Früh, und manchmal merken wir das erst nicht, ja, deswegen ist gut, dass wir drüber reden, da mal achtsam zu gucken, wie geht's dir tatsächlich, wenn du nach dem Handy greifst. Und ich habe auch schon Coaching-Klienten erlebt, die dann erst übers Nachdenken gemerkt haben, das stimmt, es tut mir eigentlich nicht gut. So, und dieses Erkennen ist der allererste Schritt. Und jetzt zu sagen, okay, Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, bedeutet für viele auch schon mal, ich muss mir einen analogen Wecker kaufen. Gibt's noch? Wäre tatsächlich jetzt der erste konkrete Schritt, völlig banal, ja, aber such dir mal was Schönes. Einer, der möglichst bitte auch nicht laut tickt, weil sonst kannst du wieder nicht schlafen, weil das Tick-Tack dich die ganze Nacht wach hält. Und dann kommen wir so ein bisschen auch ins Training rein, zu sagen, okay, schon mal nicht aufwachen, ist gut, wenn ich im Bad bin. Viele hören dann Radio, ja, dann prasseln da wieder Schreckensnachrichten auf dich ein. Was macht das mit dir? Wenn du merkst, tangiert mich nicht, völlig egal, ja, ich fühle mich gut informiert, weitermachen. Wenn du aber merkst, stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, allein das müllt mein Hirn schon wieder zu mit Themen, die ich auf nüchtern Magen überhaupt nicht haben will, such dir eine schöne Playlist, mach eine Playlist an. Und so mal durch die ersten Minuten auch Viertelstunden durch den Tag durchzugehen und dann nach und nach, jetzt kommen wir in das Training rein, zu sagen, wie lange halte ich es aus, weil viele von uns haben tatsächlich auch schon Suchtsymptome. Ja, das kann man sich auch neurologisch total gut erklären. Handy, Smartphone triggert unser Belohnungssystem im Gehirn an. Und das heißt, ich muss sozusagen eine kleine Entwöhnungskur machen. Und das wäre jetzt das, was ich gerade für den Morgen auch pragmatisch empfehlen würde. Versuch, diese Zeit zu verlängern. Versuch, dich mit alternativen, schönen Themen zu beschäftigen. Und wenn du dann sagst, so, und wenn ich erstmal meinen ersten Kaffee, meinen ersten Tee getrunken habe, dann kann die Welt auf mich zukommen. Ja, und das macht den Unterschied zwischen, bist du getrieben von dem, was im Außen passiert, oder übernimmst du endlich wieder selber die Hoheit über das, was du an dein Hirn, an deinen Körper ranlässt.
Ja, du hast vollkommen recht. Es gibt einen Begriff, den ich auch erst kürzlich kennengelernt habe, und zwar die Nomophobie von No Mobile.
Ja.
Leute haben Angst, ohne Handy zu sein.
Ja.
Und ich kenne das auch, wenn ich das Handy mal liegen lasse zu Hause und unterwegs bin, dass ich unruhig werde nach einer gewissen Zeit.
Ja, genau. Ich meine, das hat zum einen auch ganz pragmatische Gründe, weil unser Handy ist halt mittlerweile auch echt Schaltzentrale fürs Leben geworden. Ja, du hast deinen Kalender drin, wenn du Überweisungen machen willst, Banking machen willst, du brauchst ja dein Handy. Und da ist es völlig normal, dass du in Wallung kommst, weil allein der Gedanke, ich hab's nicht, ja, und dann muss ich irgendwelche Konten sperren und das und das und das. Das ist das eine, aber was du jetzt meinst mit der Nomophobie, ist wirklich Smartphone über den Effekt, dass wir halt damit in Kontakt mit der Welt sind, dass wir schöne Nachrichten bekommen, auch Social Media, ja, mit Videos, mit News, das triggert unser Belohnungssystem an. Dein Körper schüttet Glückshormone aus, dein Körper schüttet Dopamin aus, das ist so unser Tu's nochmal Hormon, plakativ ausgedrückt, und das hält uns am Handy oder gibt auch den gegenteiligen Effekt, so diese Angst, auch was zu verpassen. Ja, FOMO, was viele Leute haben, genau. Dann wird sozusagen unser Angstzentrum angetriggert, Stresshormone werden ausgeschüttet, auch wieder Dopamin wird ausgeschüttet. Ja, schau rein, dass du ja keine WhatsApp verpasst, schau rein, dass du ja keine News verpasst. Und das mal zu durchblicken und zu sagen, es liegt nicht an deiner mangelnden Disziplin, dass du das Handy nicht mal länger weglegen kannst, sondern es ist wirklich bewusst gesteuert auch von den Machern von sozialen Medien beispielsweise, dass unser Belohnungssystem so massiv angetriggert wird. Und da erlebe ich ganz häufig, dass erwachsene Menschen sagen, ach so, da sind wir ja eigentlich mittendrin im Thema Manipulation. Ja, die versuchen versuchen, mich quasi sklavisch hier an der Kette zu halten. Und wenn wir da so ein bisschen, sage ich mal, den inneren Trotzkopf in uns wecken, ja, dann haben es viele Erwachsene auch geschafft, dass sie sagen, ja, Leute, sorry, mit mir nicht. Ja, ich habe die Hoheit hier über dieses Kästchen und nicht andersrum. Und das kann auch schon mal ein erster wertvoller Schritt sein.
Ich möchte wieder zurückkommen zu deinem Buch. Du hast da den Ein-Minuten-Check beschrieben. Mhm. Was liegt auf deinem Schreibtisch? Also was hat es mit diesem mentalen Schreibtisch auf sich und was kannst du uns dazu erzählen?
Also ihr könnt euch vorstellen, dass alle offenen Aufgaben, Verpflichtungen, Informationen in unserem Gehirn natürlich verarbeitet werden wollen. Mhm. Das hauptsächlich betroffen unser Arbeitsgedächtnis, was immer in Bewegung ist, was immer in Aktion ist. Und ihr könnt euch jetzt auch vorstellen, je mehr offene To-Dos du hast, je mehr Verpflichtungen, je mehr Themen auch, wo du zum Beispiel andere erinnern musst, ja, was wir beispielsweise im familiären Umfeld auch häufig haben, zu sagen, ja, ich muss mein Kind erinnern, die Brotzeitbox aus dem Turnbeutel noch rauszuholen, damit die nicht jetzt übers Wochenende zum Gammeln anfängt. Also das müssen nicht mal, sag ich mal, großartige To-Dos sein, aber einfach, um unseren privaten Alltag auch am Laufen zu haben, was wir alles im Kopf behalten müssen. So, und da hat sich in der Fachwelt dieser Begriff vom mentalen Schreibtisch eingebürgert, dass man sich vorstellen kann, dass eben jedes To-Do, jeder Gedanke wie ein Zettel ist. Und je mehr du in deinem Hirn jonglierst, desto voller ist dieser Schreibtisch. Und gerade kreativ chaotische Menschen haben da sofort das Bild vorm Kopf, wenn ich sage, voller Schreibtisch. Ja, klar, ja, die Stapel überall und hier ein Zettel und da und dann die Post-its, die noch überall hängen. Und das ist auch das, dass wir häufig allein über die Fülle an Zeug, was wir im Kopf behalten wollen, schon mental erschöpft werden. Und in dem Moment, wenn Menschen das merken, allein die Flut an Zeug, was ich da irgendwie im Kopf behalten muss, allein der Gedanke schon dran erschöpft mich total, dann gibt es einen guten Tipp, wirklich schreib mal alles auf, was dir durch den Kopf schießt. Fang erstmal mit einer Minute an. Also ich mache das gerne auch im Coaching, wo die Leute dann erst sagen, hey Cordula, eine Minute ist doch nix. Ja, wenn ich überlege, was ich im Kopf habe, eine Minute, ey, sorry. So, und dann, aber 60 Sekunden können sehr, sehr lang sein. Das heißt, da kriegst du schon richtig, richtig viel raus aus deinem Hirn. Kannst ja gerne dann erweitern. Ja, machst halt eine Minute, 10 Sekunden, whatever. Aber allein dieses schon mal ausspeichern, dieses Aufschreiben. Und hier empfehle ich wirklich, arbeitet mit Papier und Stift. Das hat eine ganz andere kognitive Wirkung auf unser Gehirn, als wenn ich es jetzt irgendwo eintippen würde. Und allein dieses Ausladen, dieses Abladen hat häufig schon so eine befreiende Wirkung. Und dann kann ich natürlich auch im nächsten Step hingehen und sagen, so, jetzt habe ich mal, eine Seminarteilnehmerin von mir hat das mal als Kopfkotzen bezeichnet. Ja, mein Kopf hat einfach mal alles ausgekotzt, was da drinnen ist. Ja. So, und jetzt kannst du überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit weiter um? Und in dem Moment, wo du es praktisch auf Papier auch hast, werden diese ganzen Sachen, die du im Hirn hattest, greifbar. Und jetzt kann ich überlegen, will ich es gewichten, will ich priorisieren oder hat es mir einfach allein nur gut getan, mal meinen Kopf kotzen zu lassen und jetzt nehme ich den Zettel und schmeiße ihn weg. Also da ist man dann sehr, sehr offen, wie gehe ich weiter damit um.
Im Englischen gibt es den Begriff des Brain Dump, der genau das Gleiche beschreibt, vielleicht ein bisschen eleganter. Ja. Wir haben schon über chronischen Stress gesprochen und es ist ja bekannt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafstörungen, Depressionen damit erhöht werden und viele andere eigentlich negative Prozesse im Körper. Wie hilft uns Zeitmanagement, den Stress abzubauen?
Erste Idee immer, gerade wenn du merkst, dass du schon stark im Stress drinnen bist, mein Lieblingstipp, wenn du mehr schaffen willst von dem, was du schaffen musst, tue nichts. Mach eine Pause, geh offline, also lass auch dein Handy weg. Pausen am Smartphone sind keine Pausen, ist Hochleistungssport für unser Gehirn, sondern geh wirklich offline, geh in den Wald, geh in die Natur, weil das ist so paradox. Wir denken dann immer, gerade wenn ich gestresst bin, habe ich keine Zeit für Pausen. Ja, und dann schlafen wir schlecht, dann geht's ja noch schlechter am nächsten Tag. Und deswegen ist es gerade auch in den letzten Jahren mein absoluter Lieblingstipp geworden. Und wenn du jetzt auch, wenn du den Podcast hier hörst und sagst danach, du machst nur 5 Minuten nichts, ja, du lässt es nachklingen, was du jetzt hier in dem Gespräch gehört hast, gehst nicht gleich in den nächsten Podcast rein oder in deine E-Mails oder was so an To-Dos da ist, sondern einfach mal 5 Minuten hinsetzen, deinen Gedanken nachhängen. Das hat so eine regenerative Wirkung auf unser Gehirn und fang da klein an, ja, und wenn es jetzt vielleicht nach dem Podcast nur eine Minute ist, Ja, mir ist immer wichtig, dass die Leute ins Tun kommen. Also nicht gleich sagen, ja, coole Idee, dann mache ich heute mal 2 Stunden Pause. Also wenn es zeitlich rausgeht, mega, mach's. Ja, aber 2 Stunden können schon wieder Messlatte viel zu hoch gehängt sein. Das heißt, kleine Pausen machen und spür das mal und lass dir da vielleicht auch den Rücken stärken. Thema Mittagspausen. Ja, viele Berufstätige lassen Mittagspausen ausfallen, weil ich habe ja keine Zeit, ja, ich habe so wahnsinnig viel zu tun oder heute arbeite ich durch, damit ich abends pünktlich gehen kann oder früher gehen kann. Aber auch da habe ich jetzt, wie ich das Buch recherchiert habe, eine Studie gefunden. Wenn wir keine Mittagspausen machen, sinkt unsere Produktivität im Lauf des Nachmittags so messbar, dass wir 1,5 Stunden Produktivität verlieren. Und das fand ich super interessant, weil wir sagen, ich habe keine Zeit für Pausen, aber wenn du müder wirst, wenn du unkonzentrierter wirst, brauchst du ja automatisch diese Zeit. Und das heißt wirklich herzliche Einladung, stärkt euch auch da gegenseitig den Rücken. Zumindest kurze Pausen machen, wirklich zu regenerieren, ist das Beste, allerbeste, was du deinem Körper tun kannst.
Das ist ein wertvoller Hinweis. Wir haben vorhin kurz angesprochen, als du über die Manipulation von Social Media gesprochen hast, dass es Menschen gibt, die schaffen, es wegzulegen und nicht auf die App zu drücken. Mhm. Welche Rolle spielt das Gefühl von Selbstbestimmung im Umgang mit Zeit für uns?
Also ich finde, und auch so in der Beobachtung anderer Menschen, eine riesengroße Gegenpart wäre jetzt quasi die Fremdbestimmung. Ja, und die meisten erwachsenen Menschen, gesunde erwachsene Menschen, die wollen nicht müssen. Und allein der Fakt, dass du vielleicht das Gefühl hast, und das finde ich zum Beispiel auch interessant, weil ich arbeite auch mit Menschen, die sagen, weißt Cordula, eigentlich habe ich gar nicht so den hohen Workload. Ja, eigentlich habe ich doch ein recht bequemes Leben, aber die sind unglaublich eingebunden in müssen. Und allein dieses Müssen sorgt dafür, dass unser Körper Cortisol ausschüttet. Cortisol ist unser Stresshormon. Das heißt, automatisch fühlst du dich gestresst, auch wenn eigentlich im Außen alles okay ist. Und deswegen zu sagen, Thema Fremdbestimmung, zu gucken, wie weit kann ich Fremdbestimmung ablegen? Ich meine, wir sind alle ein Stück weit fremdbestimmt. Ja, wir haben unsere Regeln, wir haben Gesetze, wir haben Arbeitsabläufe, Prozesse. Du musst natürlich einen gewissen Part deines Lebens dich an Richtlinien, an den Korridor halten. Aber wenn du merkst, allein der Gedanke daran, ich muss so viel, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, guck, wo kannst du dein Einflussbereich vergrößern? Wo kannst du wirklich auch bewusst Kontrolle übernehmen? Das ist auch zum Beispiel das, was ich jetzt im neuen Buch gleich als erste Strategie drin habe, K, also ich habe das Kompassprinzip entwickelt und K steht für Kontrolle. Wo kannst du für dich wieder die Kontrolle übernehmen, die Verantwortung übernehmen, in die Selbstbestimmung reinkommen, weil das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt dann auch über, bin ich zufrieden und weniger gestresst oder denke ich nur, ich bin der Hampelmann, die Funktionspuppe und komplett fremdbestimmt.
Ja, es hat ja ein Element auch von Selbstliebe und dass man nicht zu hart mit sich selbst umgeht. Also du schreibst ja zum Beispiel auch, anstelle zu sagen, warum bin ich so faul, das umzudrehen und sich selbst zu fragen, warum brauche ich jetzt gerade viel Ruhe?
Ja.
Du sprichst ja auch vom kreativen Zeitmanagement. Erstmal, du hast anfangs, glaube ich, erklärt, was du damit meinst mit dem kreativen Zeitmanagement. Aber vielleicht können wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie hilft uns das, noch gesünder zu leben?
Also ich glaube, die meisten von uns kommen irgendwann mal im Lauf des Lebens mit klassischem Zeitmanagement in Kontakt, wo du lernst, erstell eine To-Do-Liste, gewichte diese Liste, vergib Prioritäten, wann was wie wichtig ist, erstelle einen Zeitplan, trag dir in den Kalender die Zeit Blocker ein, wann du dich um die jeweiligen Themen kümmern möchtest. Und wenn dann dieser Blocker kommt im Kalender, arbeitet das Ganze diszipliniert ab. Das funktioniert, wie gesagt, bei Menschen, die von ihrer Persönlichkeit her sehr systematisch ticken, die Spaß dran haben, Listen zu erstellen, die Spaß dran haben, auch das in den Kalender einzutragen und die auch in einem sehr planbaren, strukturierbaren Umfeld sind. Das heißt, wenn ich sage, Donnerstag um 10 Uhr kommt der Blocker Buchhaltungsbelege vorbereiten. Ja, dann sagt der Systematiker, jawohl, und diese halbe Stunde, die ich mir jetzt eingetragen habe, das funktioniert, auch die mache ich, super. kreativ-chaotische Menschen, ihr könnt euch gerne mal den Spaß machen, wenn ihr beispielsweise mit vernetzten Kalendern arbeitet. Ne? Guck mal bei deinen Kollegen, Kolleginnen in die Kalender rein und dann gibt's wirklich Menschen, die haben im Halbstunden-Slot Aufgaben drin, also nicht nur Termine, sondern wirklich die Aufgaben drin, arbeiten es entsprechend auch ab. Kreativ-chaotische Menschen haben im Kalender eher gähnende Leere. Nicht, weil die nichts zu tun haben, sondern weil die sich innerlich schon total sträuben, da irgendwie Zeug einzutragen. Oder dann lernen sie eben, ja, du musst dir Zeiten blocken, du musst Timeboxing betreiben. Dann tragen sie es mit viel Mühe ein. Dann kommt die Timebox für Buchhaltungsbelege vorbereiten und dann denkt sich der kreative Chaot, oh nee, wirklich nicht. Nein, jetzt mache ich erstmal was anderes. So, und dann kommt aber das schlechte Gewissen dazu, weil das, was du eigentlich tun wolltest, eben nicht stattfindet. Ja, dann schieben sie die Blocker weiter und. Das heißt, sie verbraten eine Menge wertvoller Lebenszeit, quasi hier mit Tools die Aufgaben zu verwalten. Und kreativ-chaotische Menschen wollen sich nicht verwalten, die wollen leben. Und das ist das, was ich meine mit kreatives Zeitmanagement, eben zu sagen, kreativ im Sinne, mach's nach deinem Kopf im Prinzip, mach's nach deiner Präferenz. Wenn es völlig wurscht ist, wann du deine, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, Buchhaltungsbelege vorbereitest, ja, dann tragst du ja auch nicht als Block in den Kalender ein, einfach vielleicht als Reminder zu sagen, okay, bis zum 10. muss die Buchhaltung für die Selbstständigen von uns dann beim Finanzamt aufschlagen, ja, spätestens am 9. kümmerst dich halt drum. Dann ist das völlig fein. Also kreativ bedeutet für mich weg von diesem klassisch sklavisch verwalten hin zu flexiblen Lösungen, ideenreichen Lösungen, wo ich sage, unterm Strich ist es ja völlig egal, wie du dich organisierst. Hauptsache, du hast für dich das Gefühl, es funktioniert. Die wichtigen Sachen bleiben am Laufen, ohne dass ich jetzt hier viel Zeit investieren muss für Listenpläne und so weiter.
Ja. Also ich sehe das Beispiel, dass da in Anführungszeichen ein falsches Zeitmanagement auch schädlich sein kann, ja. Weil in deiner Sprache der kreative Chaot, der fühlt sich gezwungen in einem vollgefüllten Kalender mit Aufgabenverteilung und Uhrzeiten. Mhm. Aber wie vermeide ich, dass die Dinge dann nicht geschehen? Oder andersrum, wie stelle ich sicher, wenn ich keine Zeitallokation betreibe, dass die Aufgaben erfüllt werden?
Ja. Also ein Tipp ist schon mal, ich bin großer Freund von Aufschreiben, gerade auch wenn es darum geht, uns mental zu entlasten. Und ich habe statt der To-Do-Liste mal den Begriff geprägt, reisende To-Do-Sammlung. Wenn man agil unterwegs ist, die Menschen kennen es als Aufgabenspeicher, als Backlog. Mhm. Jetzt fürs neue Buch sind wir auch auf den Begriff gekommen, To-Do-Wolke, ja, den ich sehr schön finde, einfach nur mit der Idee, ich schreibe runter, was mir alles durch den Kopf schießt, ich schreibe runter, was ich irgendwann mal tun muss. Und diese Wolke, diese Sammlung, die reist mit dir durch die Tage durch. Das heißt, das ist schon mal der erste, auch die erste mentale Entlastung. Ich knechte mich nicht mit einer Liste, wo ich mich abends total schlecht fühle, weil ich sie nicht abgearbeitet bekommen habe, sondern ich weiß, okay, was ich nicht abgearbeitet bekomme, reißt automatisch mit mir in den nächsten Tag. Große mentale Entlastung und natürlich auch zeitliche Entlastung. So, jetzt gebe ich dir aber völlig recht. Ich kann ja nicht darauf vertrauen, dass ich dann zufällig irgendwann mal Zeit finde, ja, aus meiner Wolke, aus meiner Sammlung irgendwas rauszupicken. Das heißt, insofern betreiben wir schon eine zeitliche Allokation. Genau, also ich nenne es mal Konnotation, zeitliche Konnotation. Mhm. Dass ich natürlich sage, wenn ich irgendwo eine Deadline habe, wenn Sachen zum bestimmten Zeitpunkt fertig sein müssen, ja, tragt euch das irgendwo ein. Manche Leute sagen, ich brauche mir das nicht eintragen, Cordula, ich habe das im Kopf. Dann sage ich, okay, wenn es gut für dich funktioniert. Aber sowas natürlich schon zu sagen, Sachen, die eine Deadline haben, das würde ich mir immer auch wirklich, um Kopf zu entlasten, in Kalender eintragen und dann auch mal zu überlegen. Sehr systematische Menschen, die würden jetzt bei wichtigen Aufgaben hingehen, Puffer einplanen, ja, würden sagen, wenn ich bis Freitag um 10 ein bestimmtes Projekt fertig haben muss, dann kümmere ich mich am Dienstag drum. Das heißt, die würden sich, Systematiker, würden sich am Dienstag 2-3 Stunden im Kalender blocken, wo sie sich in Ruhe um dieses Thema kümmern. Kreative Chaoten würden sich vielleicht diesen Zeitblocker am Dienstag eintragen, würden sich dann am Dienstag denken, oh nee, weiß ich jetzt überhaupt noch gar nicht, was ich tun soll. Ah, kümmere ich mich morgen drum, schlechte Gewissen steigt. Ja, und dann sage ich auch wieder, wenn du Puffer nicht nutzt, mach's auch nicht. Ja, fang spätestens am Donnerstag an. Ja, und das ist auch immer interessant. Kreativ chaotische Menschen, die verfügen über etwas neurologisch messbar. Das nennt sich Überraschungskompetenz. Das heißt, die sind tatsächlich häufig auf den letzten Drücker extrem konzentriert, extrem fokussiert, extrem gut auch im Output. Und dann sage ich, dann mach deine persönliche Art nicht kaputt, bloß weil irgendjemand auf diesem Planeten mal gesagt hat, du musst 3 Tage früher das machen. Also schaut da, was euch hilft. Und was mir bei dem Thema aber auch immer ganz, ganz wichtig ist, wir leben ja nicht allein auf dem Planeten. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel viele Systematiker beruflich in deinem Team hast oder auch in der Familie, die regelmäßig einen Herzkasperl kriegen, weil sie wieder nicht wissen, ob der Oberchaot diesmal pünktlich fertig wird oder nicht, ja, dann sage ich auch, lieber kreativer Chaot, dann fang lieber ein bisschen früher an, nicht weil es deiner eigenen Art zu arbeiten entspricht, sondern jetzt sind wir drin im Thema Wertschätzung, gut miteinander klarkommen. Und das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass es halt auch im Team, in der Familie gut funktioniert und ich jetzt hier nicht einen Ego-Trip fahre, ja, sondern schon auch immer das anpasse. Wir leben gemeinsam, wir sind ein Team, eine Familie. Wertschätzung, Rücksichtnahme finde ich immer super, super wichtig.
Was mache ich denn, wenn die Aufgabenwolke immer größer wird und ich nicht mehr hinterherkomme und auf einmal ist sie so groß, dass ich nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll?
Das passiert ganz, ganz häufig, weil eine Kollegin von mir hat das mal sehr drastisch gesagt, wir werden immer offene To-Dos haben, solange wir nicht 5 Meter unter der Erde liegen. Das heißt, ich kann da mal entweder so ein bisschen einen Perspektivenwechsel machen, dass ich sage, ey cool, ja, wenn viel in meinem Alltag los ist, ist auch für mich ein Zeichen, ich lebe. Es ist die Fülle des Lebens, ist die Fülle von dem, was da draußen auch passiert. Das heißt, manchmal kann dieser Perspektivenwechsel helfen, im Kopf den Schalter umzulegen, nicht immer zu sagen, ich habe so viel zu tun, die Listen und die Wolken werden immer größer und immer länger, ich komme gar nicht hinterher, weil das zieht dich automatisch runter, kostet auch echt dann Leistungskraft und Power. Wenn du sagst, Perspektivenwechsel, Cordula, ja, da würde ich mich ja wirklich in die eigene Tasche lügen, es ist jetzt einfach zu viel, dann auch hier wieder super interessant, schreib's auf, speicher alles aus und dann empfehle ich immer, setz dich mal hin und überleg dir beispielsweise, welche Hüte möchte ich aufhaben. Also es gibt auch im Selbstmanagement diese Übung oder diese Begrifflichkeiten der Lebenshüte. Das kann ich auch runterbrechen auf meine Position, dass ich sage, du Hadi zum Beispiel als Unternehmer, ja, was möchtest du als Unternehmer, welche Hüte möchtest du aufhaben? Sondern sagt der eine vielleicht, ich möchte mich ums Personal kümmern. Ja, ich möchte gucken, dass es meinen Leuten gut geht. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Ich möchte unternehmerisch strategisch arbeiten. Ich möchte schauen, dass wir das Unternehmen voranbringen. Und idealerweise hat jede von uns nicht mehr als 7 Hüte. Mhm. Und jetzt könntest du zum Beispiel mal durch deine To-Do-Wolke durchgehen und sagen, okay, da ist jetzt aber blöderweise auch bei mir auf dem Schreibtisch plötzlich aufgepoppt SAP-Einführung. Kenne ich jetzt noch nicht so gut, ich fabuliere jetzt einfach mal. Ja.
Ja.
Aber zu sagen, oh nee, ey, wow, mich da in dieses Technikzeug reinfrickeln, habe ich überhaupt gar keine Lust. Ja, und wenn du jetzt schon 7 andere Hüte hast, das wäre dann so der erste Punkt zu sagen, okay, schau, dass du das abgibst. Entweder bei euch auf gleicher Ebene, dass du es an deine Partner abgeben kannst oder dann zu sagen im Unternehmen oder wenn wir auch im familiären Alter kommen, bei mir in der Familie, an welche Dienstleister kann ich das outsourcen? Wer anders kann das aus der Familie übernehmen? Und klar, da brauche ich natürlich dann ein bisschen Zeit, mich zu sortieren. Mhm. Das ist zum Beispiel auch das, was ich ganz, ganz viel im Coaching mache mit Unternehmern, Unternehmerinnen, dass wir mal wirklich gucken in dieser Fülle an Zeug, was sich automatisch im Laufe der Zeit aufbaut. Für welche Themen möchtest du wirklich den Hut aufhaben und was geben wir ab? Oder auch, was kann vielleicht komplett gestrichen werden? Ja, das ist auch mal mein Lieblingstipp. Oft bürgern sich so Sachen über die Jahre ein, wo wir dann mit Abstand betrachtet sagen können, pff, ist doch eigentlich überhaupt gar nicht mehr wichtig. Ja, streichen, Nein sagen, lernen, Bingo, Zeit gewonnen.
Ja, das ist sehr hilfreich. Vor allem, glaube ich, ist es wichtig zu erkennen, dass wenn man überwältigt ist mit den ganzen Aufgaben, es keine Schande ist, dass man sich Hilfe holt.
Überhaupt nicht, ja.
Und Anleitung bekommt zur Selbsthilfe, ob das über Bücher sind oder ist, über Coaching, ich glaube, das ist absolut legitim, ja, und es ist kein Makel, sondern das ist eine Stärke der Selbsterkenntnis, absolut, dass man dann Hilfe braucht.
Absolut, ja. Ich nehme da immer auch gerne das Beispiel von Leistungssportlern. Ja, kein Leistungssportler käme auf die Idee, ich muss mich auf Olympia vorbereiten, völlig im Alleingang. Ja, da ist es so eingebürgert, dass du gute Coaches hast, dass du einen Physiotherapeuten hast, dass du Mentaltrainer hast. Und Coaching, das finde ich das Schöne, ist ja wirklich in den letzten Jahrzehnten absolut auch erkannt worden im Business-Alltag, dass es so hilfreich ist. Und die Zeit, die du mit dem Coach verbringst, auch wenn der relativ hochpreisig vielleicht ist, aber du hast in so einer Stunde mit einem guten Coach so viel Erkenntnisse, ja, du spielst dich danach wesentlich leichter. Das heißt, die Zeit, das Geld beim guten Coach ist immer sinnvoll investiert, weil danach die Dinge halt wesentlich leichter laufen, du sortierter durchs Leben gehst, mental entlastet bist, körperlich gesünder bleiben kannst, weil du dann die Zeit zum Beispiel auch hast für gesund essen, für Sport machen und. Also dann schließt sich wieder der Kreis.
Das hat wirklich großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich habe wirklich viel mitgenommen. Ich möchte dich aber zuletzt noch fragen, wenn du unseren Hörern eine einzige Sache mitgeben kannst, um ihr Zeitmanagement zu verbessern und dabei gesünder zu leben, was wäre das?
Mein Lieblingstipp wäre, tue jetzt sofort etwas, was dir mental oder körperlich gut tut. Das kann sein, dass du jetzt sofort ganz in Ruhe ein Glas Wasser trinkst. Das kann sein, dass du jetzt ganz in Ruhe erstmal 3 tiefe Atemzüge nimmst. Also warte nicht, fall nicht in diese Falle, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann. Ja, sondern schau mit Mini-Mini-Tipps, mit Mini-Moves, nenne ich es gern auch, jetzt sofort dir was Gutes tun. Was Besseres kannst du gar nicht tun.
Ja, super, ich habe gerade mitgeatmet.
Sehr schön.
Cordula, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Austausch. Ich finde das klasse, was du tust. Es ist super wichtig, weil es vielen Menschen hilft, gesünder zu leben und ihren Stress zu reduzieren, weil das eine Sache ist, die schwer zu fassen ist. Das Stressempfinden ist eine sehr individuelle Sache. Und du hilfst Menschen, eine Anleitung zu geben, wie sie selber Herr der Lage sein können und ihr Stressniveau zu reduzieren. Und von daher ist es super wichtig, was du tust. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank.
Die Fakten der Folge.
Wir haben heute gelernt, Zeitmanagement ist individuell. Nicht jedes Zeitmanagementsystem passt zu jedem Menschen. Manche lieben es, den Tag minutengenau im Kalender zu blocken. Andere brauchen mehr Freiraum, um spontan auf Ideen oder Chancen zu reagieren. Finde deswegen heraus, was du brauchst. Wir alle tragen im Alltag verschiedene Hüte. Berufliche Rollen und private Rollen. Wenn wir diese nicht bewusst steuern, mischen sich diese Hüte wild durcheinander und genau das erzeugt Stress. Plane deshalb klar, welcher Hut hat heute oder diese Woche Vorrang. Das hilft, Entscheidungen schneller zu treffen und Energie gezielter einzusetzen. Pausen sind kein Luxus, sondern strategisch wichtige Investitionen. Sie senken den Stresspegel, verhindern Fehler und fördern kreative Ideen. Dein Gehirn verarbeitet Informationen auf dem Hintergrund. Das passiert besonders gut, wenn du abschaltest, spazieren gehst oder kurz etwas anderes tust. Plane Pausen bewusst ein, und zwar vor der Überlastung, nicht erst danach. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceremtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Isst Ballaststoffe und Proteine vor Kohlenhydraten. Wusstest du, dass du deinen Blutzuckerspiegel massiv beeinflussen kannst, ohne etwas an deiner Ernährung zu ändern? Es kommt nicht nur darauf an, was du isst, sondern wann du es isst. Die einfache Regel, die du dir hierfür merken kannst: erst Gemüse und Eiweiß, dann Kohlenhydrate essen. Was heißt das konkret? Isst zum Beispiel zuerst Salat, Hülsenfrüchte, Fisch, Joghurt oder Nüsse und danach erst Brot, Reis, Pasta oder Süßes. Denn Ballaststoffe und Proteine verlangsamen die Magenentleerung und dämpfen die Blutzuckerantwort. Das hat zur Folge, dass dann dein Glukoseanstieg flacher wird und dein Insulinspiegel ruhiger bleibt. Du hast dann weniger Heißhunger, stabilere Energie und einen langfristig besseren Stoffwechsel. Diese Regel gilt selbst bei Snacks. Ein paar Nüsse vor der Schokolade machen einen Unterschied. Also mein Random Reminder diese Woche: Iss Ballaststoffe und Proteine vor Kohlenhydraten. Bis bald, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.